herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 22. Januar und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute auch wieder reinhört. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir die Kapitel 44 und 45. Der Silberkelch. Später befahl Josef seinem Hausverwalter: Füll die Säcke der Männer mit Getreide, gib ihnen, so viel sie tragen können, und lege ihr Geld wieder oben hinein. In den Sack des Jüngsten legst du noch meinen Kelch dazu, den silbernen. Der Verwalter machte es genau so, wie Josef ihm befohlen hatte. Am Morgen, als es hell wurde, schickte man die Männer mit ihren Eseln nach Hause. Sie waren noch nicht weit von der Stadt entfernt, als Josef seinem Hausverwalter befahl: Los, jag ihnen nach. Wenn du sie eingeholt hast, sag ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten und den Kelch gestohlen? Es ist doch der, aus dem mein Herr zu trinken pflegt und aus dem er Wahrsagungen empfängt. Da habt ihr wirklich etwas Böses getan. Eine Anmerkung? Mit Wahrsagungen ist nicht gesagt, dass Josef wirklich Wahrsagerei betrieb, doch sollte er den Brüdern als echter ägyptischer Herrscher erscheinen, der so etwas zu tun pflegte. Als der Verwalter sie erreicht hatte, stellte er sie mit diesen Worten zur Rede. »Warum sagst du so etwas, Herr?« erwiderten sie. »Niemals hätten wir, deine Diener, so etwas getan. Wir haben dir doch selbst das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, aus Kanaan zurückgebracht. Wie sollten wir darauf gekommen sein, aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold zu stehlen? Derjenige von deinen Dienern, bei dem der Kelch gefunden wird, soll sterben. Und uns alle kannst du dann zu deinen Sklaven machen, Herr.« »Nun gut«, sagte der Verwalter, »es sei, wie ihr gesagt habt. Aber nur der, bei dem sich der Kelch findet, soll mein Sklave sein, ihr anderen geht frei aus.« Da hob jeder schnell seinen Sack auf die Erde und öffnete ihn. Der Verwalter durchsuchte sie. Beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf. Im Sack Benjamins fand sich der Kelch. Da rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, beluden ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. So kam Juda mit seinen Brüdern ins Haus Josefs, der dort auf sie gewartet hatte. Sie warfen sich vor ihm auf die Erde. Josef herrschte sie an. »Was habt ihr euch dabei gedacht? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann?« »Was sollen wir sagen, Herr?« erwiderte Juda. »Wie können wir uns nur rechtfertigen? Wir haben keine Worte. Gott hat die Schuld deiner Diener gefunden. Wir alle sind jetzt deine Sklaven, nicht nur der, bei dem der Kelch gefunden wurde.« Doch er erwiderte: »Auf keinen Fall. Nur der, bei dem der Kelch gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Ihr anderen könnt in Frieden zu eurem Vater hinaufziehen.« Da trat Juda vor und sagte: »Bitte, mein Herr, lass mich doch ein Wort zu dir reden und werde nicht zornig über deinen Diener, denn du bist mächtig wie der Pharao.« Mein Herr fragte seine Diener: »Habt ihr noch einen Vater oder Bruder?« Und wir haben geantwortet: »Ja, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Bruder, der ihm noch im Alter geboren wurde. Dessen Bruder ist tot. So ist dies der einzige, der ihm von seiner Mutter geblieben ist, und sein Vater hängt sehr an ihm.« Da sagtest du zu deinen Dienern: »Bringt ihn her zu mir, ich will ihn mit eigenen Augen sehen.« Aber wir sagten zu meinem Herrn: »Es wäre der Tod für unseren Vater, wenn er den Jungen hergeben müsste. Er kann nicht von ihm weg.« Doch du sagtest zu deinen Dienern: »Ohne ihn dürft ihr mir nicht wieder unter die Augen kommen.« Als wir dann zu deinem Diener, meinem Vater, heimgekommen waren, berichteten wir ihm alle Worte meines Herrn. Als unser Vater dann zu uns sagte: »Kauft uns noch einmal etwas Brotgetreide«, wandten wir ein: »Wir können so nicht reisen. Wir brechen erst auf, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, denn ohne ihn dürfen wir dem Mann nicht unter die Augen kommen.« Da sagte dein Diener, mein Vater, zu uns: »Ihr wisst, dass meine Frau mir nur zwei Söhne geboren hat. Der eine ist fort von mir, ein Raubtier muss ihn zerrissen haben, und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun auch den anderen von mir wegnehmt und es stößt ihm unterwegs etwas zu, dann würdet ihr mein graues Haar mit Kummer ins Totenreich bringen. Wenn ich nun zu deinem Diener, meinem Vater, zurückkäme und der Junge, an dem er so hängt, wäre nicht mehr bei uns, dann würde er sterben, wenn er sehe, dass der Junge nicht mehr da ist. Dann hätten deine Diener das graue Haar unseres Vaters mit Kummer ins Totenreich gebracht. Denn dein Diener hat bei meinem Vater für den Jungen gebürgt und gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir zurückbringe, will ich mein Leben lang vor meinem Vater schuldig sein. Erlaube mir doch, anstelle des Jungen als dein Sklave hier zu bleiben. Aber ihn lass mit seinen Brüdern heimkehren, denn wie könnte ich ohne ihn zu meinem Vater zurückkommen? Dann müsste ich das Unglück, das meinen Vater trifft, mit ansehen. Josef gibt sich zu erkennen. Da konnte Josef sich vor seinen Leuten nicht länger beherrschen. Schnell schickte er sie alle hinaus. So stand niemand mehr bei ihm, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharao hörte man bald davon. »Ich bin Josef«, sagte er zu seinen Brüdern, »lebt mein Vater noch?« Seine Brüder aber brachten kein Wort heraus, fassungslos standen sie vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, »kommt doch her!« Und als sie herantraten, sagte er, »ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch deswegen keine Vorwürfe, denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt, um viele Leben zu erhalten. Denn die Hungersnot ist schon 2 Jahre im Land, und noch 5 Jahre lang wird es kein Pflügen und kein Ernten geben. Doch Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch Fortbestand auf der Erde zu geben und euch für eine große Rettung am Leben zu erhalten. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für seinen Hof und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eine Anmerkung: Vater des Pharao meint hier offenbar einen Berater des Pharao. Macht euch schnell auf den Weg zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Kommt her zu mir, lass dich nicht aufhalten. Du sollst im Gebiet von Goschen wohnen, ganz in meiner Nähe. Bring deine Kinder und Enkel mit, deine Schafe, deine Rinder und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, damit du mit deiner Familie nicht in Armut gerätst, denn die Hungersnot dauert noch 5 Jahre. Ihr seht es doch mit eigenen Augen, dass ich es bin, der mit euch redet. Und auch du, mein Bruder Benjamin. Ihr müsst meinem Vater von meiner Stellung hier in Ägypten erzählen. Berichtet ihm alles, was ihr gesehen habt. Und beeilt euch und bringt meinen Vater zu mir her. Dann fiel er seinem Bruder Benjamin um den Hals und beide weinten. Danach küsste er unter Tränen auch seine anderen Brüder. Erst dann fanden diese ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Als die Nachricht, Josefs Brüder sind gekommen, den Hof des Pharao erreichte, löste sie bei ihm und seinen Beamten Freude aus. Der Pharao sagte zu Josef, sag deinen Brüdern, sie sollen ihre Tiere beladen, ins Land Kanaan reisen und euren Vater und eure Familien herholen. Ich will euch das Beste geben, was Ägypten zu bieten hat. Ihr sollt die besten Erzeugnisse des Landes genießen. Du bist berechtigt, sie anzuweisen, nehmt euch Wagen aus Ägypten für eure Frauen und Kinder mit und lasst euren Vater aufsteigen und kommt. Bedauert nicht den Verlust eures Hausrats, denn das Beste, was Ägypten zu bieten hat, soll euch gehören. Die Söhne Israels machten es so. Nach Weisung des Pharao gab Josef ihnen Wagen und Verpflegung für die Reise mit. Jedem schenkte er ein Festgewand. Doch Benjamin gab er 5 Festgewänder und 300 Schekel Silber dazu. Seinem Vater schickte er 10 Esel, beladen mit dem Besten Ägyptens, und 10 Eselinnen, beladen mit Getreide, Brot und anderen Nahrungsmitteln für die Reise. Dann verabschiedete er seine Brüder und sie zogen los. »Streitet euch nicht auf dem Weg«, rief er ihnen nach. Sie zogen also von Ägypten hinauf und kamen nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob. »Josef lebt«, riefen sie. »Er ist sogar der Herr über ganz Ägypten.« Aber sein Herz blieb kalt, er glaubte ihnen nicht. Da erzählten sie ihm ausführlich alles, was Josef ihnen aufgetragen hatte. Und als ihr Vater die Wagen sah, die Josef mitgeschickt hatte, um ihn zu holen, kam wieder Leben in ihn. »Genug«, rief er, »mein Sohn Josef lebt noch, ich will hin und ihn sehen, bevor ich sterbe.« Thank you. dem Johannesevangelium lesen wir von Kapitel 11, Vers 45 bis Kapitel 12, Vers 19. Als sie das gesehen hatten, also Jesus hatte gerade Lazarus vom Tode auferweckt, glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Doch einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten, was Jesus getan hatte. Da riefen die hohen Priester und Pharisäer den Hohen Rat zusammen. »Was sollen wir tun?«, fragten sie. »Dieser Mensch tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden schließlich noch alle an ihn glauben, und dann werden die Römer eingreifen. Sie werden unseren Tempel und das ganze Volk vernichten.« Einer von ihnen, Kajaphas, der in jenem Jahr der amtierende hohe Priester war, sagte, »Ihr begreift aber auch gar nichts. Versteht ihr denn nicht, dass es viel besser für uns ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt?« Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern in seiner Eigenschaft als hoher Priester die Weissagung ausgesprochen, dass Jesus für diese Nation sterben sollte. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die in aller Welt verstreuten Kinder Gottes zu einem Volk zusammenzuführen. Von diesem Tag an waren sie fest entschlossen, ihn zu töten. Jesus zeigte sich deshalb nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern hielt sich mit seinen Jüngern in einer Gegend am Rand der Wüste auf, in einer Ortschaft namens Ephraim. Eine Anmerkung? Der kleine Ort Ephraim liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem auf einem Bergrücken und ist mit dem alttestamentlichen Ophra oder Ephron gleichzusetzen. Doch das jüdische Passafest kam näher und viele Menschen aus dem ganzen Land zogen nach Jerusalem, um sich dort den Reinigungszeremonien für das Fest zu unterziehen. Sie hielten Ausschau nach Jesus. Wenn sie im Tempel zusammenstanden, fragten sie einander, »Was meint ihr, ob er wohl zum Fest kommen wird?« Die hohen Priester und die Pharisäer hatten angeordnet, wenn jemand weiß, wo Jesus sich aufhält, muss er das melden. Sie wollten ihn nämlich verhaften. Jesus zum Begräbnis gesalbt. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Eine Anmerkung: Bei festlichen Anlässen lag man auf Polstern, die um einen niedrigen Tisch in der Mitte gruppiert waren. Man stützte sich auf den linken Ellbogen und langte mit der rechten Hand zu, und die Füße waren nach hinten vom Tisch weg ausgestreckt. Und im folgenden Vers kommt das römische Pfund vor, da ist also das römische Pfund gemeint mit einem Gewicht von etwa 330 Gramm, und die Narde ist eine duftende, aromatische Pflanze, die in den Bergen des Himalaya in Höhen zwischen 3500 und 5000 Metern wächst. Und mit dem aus der Narde gewonnenen Öl wurde schon zur Zeit Salomos gehandelt. Da nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nardenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern, Judas Iskariot, der Jesus später verriet, »Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können.« 300 Denare sind übrigens ein guter Jahresverdienst eines Arbeiters. Er sagte das aber nicht, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete nämlich die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. »Lass sie in Ruhe«, sagte Jesus. »Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch.« Als es sich herumgesprochen hatte, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Juden in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die hohen Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen viele Juden dorthin kamen und anfingen, an Jesus zu glauben. Triumphaler Einzug in Jerusalem. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. »Hosianna«, riefen sie, »gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels.« Jesus hatte sich einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorhergesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Eine Anmerkung noch zum Schluss. Hosianna heißt auf Hebräisch Hilf doch. Der Ausruf stammt aus Psalm 118, Vers 25 und ist ein Hilferuf an Gott, der als feststehende Formel und schließlich auch als Lobpreis verwendet wurde. Und Zion ist einer der Hügel in Jerusalem, der auch für die ganze Stadt stehen kann. Tochter Zion meint also die Einwohner der Stadt Jerusalems. Und dieses Zitat aus dem Alten Testament steht in Sacharja 9, Vers 9. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselsfohlen. Aus dem Psalm 18 lesen wir die Verse 31 bis 51. Ja, Gott, sein Weg ist vollkommen. Jahwes Wort ist unverfälscht. Ein Schild ist er für alle, die Schutz bei ihm suchen. Ja, wer ist Gott, wenn nicht Jahwe? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Dieser Gott ist meine Kraft. Er hält mich auf dem richtigen Weg. Er macht meine Füße Gazellen flink und standfest auf allen Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme, wie man den Bogen spannt. Du gabst mir den Schild deines Heils und deine Hand hat mich gestützt. Du neigtest dich herab und das machte mich groß. Du schafftest meinen Schritten Raum, meine Knöchel blieben fest. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein. Erst als sie vernichtet waren, kehrte ich um. Zerschmettert habe ich sie, sie stehen nicht wieder auf. Besiegt lagen sie mir vor den Füßen. Du gabst mir Kraft für den Kampf, zwangst meine Gegner vor mir auf die Knie. Du hast meine Feinde zur Flucht gezwungen, ich konnte meine Hasser vernichten. Sie schrien, aber da war kein Retter, zu Jahwe, doch er hörte sie nicht. Ich zerrieb sie wie Staub vor dem Wind, leerte sie wie Straßendreck aus. Du hast mich den Streitigkeiten des Volkes entrissen, hast mich zum Haupt der Völker gesetzt. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Sie hörten mir zu und gehorchten sofort. Fremde Menschen schmeichelten mir. Zitternd kamen sie aus ihren Burgen und gaben ihren Widerstand auf. Jahwe lebt, gepriesen sei mein Fels, erhoben der Gott meines Heils. Denn Gott hat mir Rache verschafft, hat mir die Völker unterworfen und mich gerettet vor zornigen Feinden. Du hast mich über meine Gegner erhoben, mich vom Mann der Gewalttat befreit. Darum will ich dir danken, Jahwe, deinen Ruhm vor den Völkern besingen, der seinem König große Siege verschafft, der seinem Gesalbten Gnade erweist. David und seinen Nachkommen für alle Zeit. Noch eine Anmerkung: In Israel wurden die Könige und die hohen Priester bei ihrer Einsetzung mit kostbarem Öl gesalbt. Sprüche 4, die Verse 10 bis 13. Weisheit, der sicherste Weg. Höre, mein Sohn, nimm an, was ich sage, dann mehren sich dir die Jahre des Lebens. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Ich leite dich auf ebener Bahn. Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht gehemmt. Wenn du läufst, dann stolperst du nicht. Halte an deiner Erziehung fest, verleugne sie nicht, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch die Losung mitgeben aus Jesaja 45, Vers 8. träufelt, ihr Himmel, von oben, und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Und dazu aus 2. Petrus 3, Vers 13: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag und, wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein, wir lesen natürlich weiter. Und so verabschiede ich euch mit dem folgenden Segen. Gott segne uns mit dem Wissen um unsere Grenzen. Er segne uns mit dem Glauben an die Kraft seiner Offenbarung. Und er segne uns mit der Erkenntnis, die uns mit ihm verbindet. Amen.